Ja, ich habe vorhin schon von dieser Partnerschaft gesprochen, über die wir uns einfach sehr freuen, dass sie da ist, die für uns echt eine Ehre ist, ein Segen ist. Und unsere Hoffnung ist es, dass diese Partnerschaft nicht nur für uns ein Segen ist, sondern auch für euch, für die Jölle. Und deswegen habe ich heute eine Predigt mitgebracht, wo es genau auch um dieses Thema gehen soll. Also warum Weltmission auch für die zu Hause bleiben, wichtig ist. Beziehungsweise warum Weltmission auch für sendende Gemeinden wichtig ist. Also die gar nicht so vielleicht so ganz aktiv irgendwo im Ausland sind, trotzdem ist Weltmission dran und ist wichtig. Und wie das ein Segen sein kann, darum soll es jetzt gehen. Ich habe das mal genannt, okay, da ist es. Warum Weltmission für zu Hause wichtig ist. Und über dieses Thema wurden sehr viele dicke Bücher geschrieben, aber ich glaube, wir belassen es heute mal bei zwei Punkten, bei zwei Antwortmöglichkeiten, wenn man so will. Nämlich Weltmission offenbart uns Gottes Herzschlag und zweitens Weltmission zeigt uns, dass wir Teil von etwas Großem sind, Teil von etwas, das größer ist als wir selbst. Deswegen, glaube ich, ist Weltmission für alle wichtig, auch für die, die zu Hause bleiben. Und bevor ich so richtig einsteige, würde ich gerne noch mal beten. Unser großer Dreieiner Gott, wir danken dir für das Privileg, dass wir bei dem mitmachen dürfen, was du tust. Und so bitte ich dich jetzt um dein Reden, dass du unsere Herzen erreichst, dass du ja so sprichst, dass wir hören können. Danke, Herr, dass du da bist. Amen. Weltmission offenbart uns Gottes Herzschlag. Wenn man rausfinden will, warum etwas wichtig ist oder wozu etwas eigentlich da ist, dann ist es oft sehr hilfreich, vom Ende her mal anzufangen. Das Ende, das Ziel, zeigt ganz oft, okay, darum ging es die ganze Zeit. Darauf ist das ganze Schiff sozusagen zugesteuert. Deswegen haben wir das alles hier so gemacht und da wird dann deutlich, was die Absicht eigentlich war. Das Coole jetzt an der biblischen Geschichte, an Gottes Geschichte mit der Menschheit ist, dass wir das Ende schon kennen. Wir können die Offenbarung gucken und da sehen wir dann, was ganz am Ende sein wird, was der Höhepunkt von Gottes Geschichte mit den Menschen denn am Ende ist. Der Apostel Johannes hat solche Einblicke gekriegt in das, was am Ende kommt. Und ich möchte euch jetzt diese Beschreibung vom Apostel Johannes vorlesen und ich bitte euch, dass ihr euch das einfach mal versucht, möglichst lebendig irgendwie vorzustellen. Also was ist da vor euren Augen? Was passiert da? Und vielleicht entdeckt ihr auch ein paar Lieder wieder. Ich glaube, Sören hat sehr bewusst die Lieder ausgewählt, die auch sehr gut schon dazu gepasst haben. Ich lese aus Offenbarung 7. Ihr könnt auch hier mitlesen. Die Verse 9 bis 12. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und alle Engel, die um den Thron herum standen, um die Ältesten und die vier mächtigsten Wesen, warfen sich mit dem Gesicht auf den Boden vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, sagten sie. Anbetung, Ehre und Dank, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm, unserem Gott, für immer und ewig. Amen. Was für eine Vorstellung. Ich kriege da Gänsehaut, wirklich. Bei mir kribbelt das. Wenn ich das lese und ich darüber auch Lieder singe, dann denke ich, Wahnsinn, wie wird das sein, wenn wir mit allen Nationen, allen Völkern, allen Sprachen, allen Kulturen vor dem Lamm, vor dem Thron stehen werden und voller Dankbarkeit für unsere Rettung ihn anbeten werden. Wie wird das sein? Und das ist das Ziel. Das ist der Höhepunkt der Geschichte Gottes mit der Menschheit, dass die Menschen aus allen Stämmen, Völkern und Kulturen vor diesem Thron versammelt werden, voller Dankbarkeit und ihn voller Freude anbeten. Das ist gleichzeitig, wenn man so will, das, was Gottes Herzschlag ist. Das ist das Ziel von Gottes Mission und damit auch das, was ihm eigentlich wichtig ist. Das ist das, was er schon immer verfolgt. Das ist das, worauf sein Handeln einfach hinsteuert. Ein Theologe hat den Herzschlag Gottes mal so ausgedrückt, ich finde den Satz ganz interessant: Gott hatte nur einen Sohn und der war Missionar. Gott hatte nur einen Sohn und der war Missionar. Warum hat Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Jeder, und zwar aus allen Völkern, Stämmen, Nationen, Kulturen, soll das ewige Leben bekommen können. Sogar Deutsche, sogar Vietnamesen. Und wir werden mit allen Kulturen vor diesem Thron stehen. Darum geht's. Das ist Gottes Herzschlag. Das ist das, worum es geht seit dem Sündenfall. Ich finde es sehr, sehr wichtig, immer wieder die Heilsgeschichte anzugucken. Ich glaube, ich habe diese Folie hier schon mal mitgebracht in einer anderen Predigt. Aber dann wisst ihr ja auch schon, worum es geht. Aber das ist gut. Die Heilsgeschichte, Gottes Rettungsplan, ist so entscheidend für uns. Vielleicht können ein paar in der ersten Reihe es auch lesen. Seit dem Sündenfall arbeitet Gott an seinem Rettungsplan. Er kündigt direkt nach 1. Mose 3 oder in 1. Mose 3 schon an, dass jemand kommen wird, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Und wir können aus der heutigen Sicht sagen, ja, das ist so eine Vorausschau auf Jesus Christus, den Retter, der Schlange, Satan, den Kopf zertreten wird. Wie macht Gott weiter? Der nächste Punkt ist Abraham. Er erwählt einen Mann. Und dieser Mann, zu dem sagt er, ich will dich segnen, damit durch dich alle Völker der Erde gesegnet sind. Da also geht der Blick schon ganz weit. Alle Völker sollen durch diesen Abraham, durch seine Familie später mal gesegnet werden. Da geht schon einiges los. Aus Abraham entsteht dann Gottes heiliges Volk, Israel. Israel soll das Licht für die Völker sein. Israel ist das Heilige, das ganz besondere Volk. Und wer Israel sieht, sollte zu Zeiten des Alten Testaments ein Stück von Jahwe sehen. Israel als Licht und als Zeuge für Jahwe, für den Dreieingott. Aus diesem Israel, aus Gottes Volk, geht dann aus der Linie Davids Jesus Christus hervor. Jesus Christus kommt, besiegt Sünde, Tod und Teufel, nimmt uns Schuld und Schande ab und macht so den Weg frei zurück zum Vater. Für uns, die wir eigentlich weglaufen vom Vater seit dem Sündenfall, eröffnet er uns den Weg, wieder zurückzukommen zu dem, der die Quelle des Lebens ist und wieder vereint mit ihm zu sein. Und jetzt geht's los. Jetzt ist das Neue Testament da. Jesus erwählt nämlich 12 Jünger. Und diese 12 Jünger werden ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, den er zusammen mit dem Vater sendet. Und diese vom Heiligen Geist ausgerüsteten und befähigten Männer rufen wieder neue Jünger. Und diese neuen Jünger bauen Gemeinden. Und diese Gemeinden bauen wieder mehr Gemeinden. Und so geht es weltweit weiter, bis tatsächlich Jesus wiederkommt und dort dann alle Nationen, alle Völker, alle Kulturen vor ihm versammelt stehen werden, um ihn anzubeten, weil sich das immer weiter fortsetzt. Das ist Gottes Rettungsplan. Das ist Gottes Mission. Das ist Gottes Herzschlag seit dem Sündenfall. Darum geht es. Das ist das große Ganze. Und ich stelle eine Behauptung auf, nämlich, ich glaube, je mehr wir Gott tatsächlich darum bitten, dass uns das wichtig werden soll, was ihm wichtig ist, desto mehr werden ja mindestens zwei Dinge passieren. Ich glaube, das Erste ist, dass uns eben diese Völker, diese Nationen, die verloren sind, die unerreicht sind, nicht mehr kalt lassen können, weil Gottes Herzschlag dann auch in unserem Herzen ist. glaube, das ist das eine. Und wir überlegen, wie können wir doch irgendwie mitmachen bei dem, was Gott tut? Wie können wir in seinen Herzschlag mit reingehen? Und das Zweite, die Leute hier vor Ort, unsere Nachbarn, die Leute, die wir eh schon kennen, die werden uns noch wichtiger. Und wir überlegen, ja, es stimmt, ich konnte die bisher vielleicht nicht so erreichen, aber was kann ich vielleicht doch noch tun? Denn das ist auch Gottes Reich. Auch Deutsche sollen vor diesem Thron versammelt sein. Und ich hoffe, dass ich nicht irgendwie den Eindruck erweckt habe, als würde ich jetzt irgendwie Weltmission gegen Arbeit vor Ort, lokale Arbeit, so gegeneinander ausspielen wollen. Nein, das gehört zusammen. Das ist nicht entweder das oder das. Es ist beides Gottes Reich. Aber Gottes Herzschlag geht eben deutlich weiter über das hinaus, als das, was hier vor Ort passiert. Gottes Perspektive, Gottes Ziel, Gottes Mission, Gottes Herzensanliegen ist das große Ganze, ist die Welt. Aus allen Völkern sollen Menschen versammelt sein, voller Dankbarkeit und voller Freude das Lamm anbeten. Ich lade euch ein, das auszuprobieren. Das auszuprobieren, Gott wirklich nochmal ganz bewusst um seinen Herzschlag zu bitten. Ihn zu fragen, Herr, was ist es? Was liegt dir auf dem Herzen? Für die Leute um mich herum, was ist dir da wichtig? Was ist dir weltweit wichtig? Was möchtest du? Was ist das, woran du arbeitest? Gib mir deine Augen, mit denen ich die Menschen um mir herum dann sehen kann. Gib mir deine Augen. Und ich glaube, dass dieser große, weite Blick auf Gottes Herzensanliegen uns beleben wird. Auch hier zu Hause, auch wenn wir nicht irgendwo nach Asien oder sonst wo hingehen. Das wird uns beleben. Denn ich glaube letztlich, dass Weltmission uns diese Augen öffnet für das große Ganze. Und wer über Weltmission nachdenkt, kommt über diese Vision, an dieser Vision nicht vorbei, dass wir vor dem Thron versammelt sind. Das war der erste Punkt. Der zweite. Weltmission zeigt uns, dass wir Teil von etwas Großem sind. Es klang schon an. Ich finde es immer wieder spannend, Fußballer zu sehen, wie sie jubeln. Und man sieht ganz oft dann sowas hier. Ne, da wird irgendwie so auf die Brust geschlagen, auf das Vereinswappen. Oder links Messi, der küsst sogar das Vereinswappen. In der Mitte Pascal Groß, der macht das auch, der küsst den Bundesadler, also das DFB-Wappen. Er wurde hinterher in einem Interview gefragt, warum hast du das gemacht? Ach, naja, ich durfte für Deutschland spielen. Und ich wollte ausdrücken, dass mir das unglaublich viel bedeutet, für mein Land ein Tor zu schießen. Dass ich Teil dieses Teams bin, dass ich dazugehören darf, das hat mir sehr, sehr viel bedeutet. Sportpsychologen sagen das immer wieder. Mannschaftsspieler müssen diesen Blick haben, dass es nicht um sie persönlich geht, sondern dass sie Teil von etwas sind, das größer ist als sie selbst. Und das schafft Energie. Das schafft Freude, das schafft Sinn. Teil von etwas Größerem zu sein. Und jetzt ist es so, dass Gott uns genau dazu einlädt. Dass er uns dazu einlädt, dass wir größer oder mitmachen dürfen bei dem, was mehr ist als wir selber, mehr ist als nur unsere Ortsgemeinde, sondern dass wir im Reich Gottes dabei sein dürfen, weltweit, auch von zu Hause aus. Er lädt uns ein, mitzumachen bei dem, was er seit 1. Mose 3 tut, seit dem Sündenfall. Er will die Menschen zurückführen zur Quelle des Lebens und er will uns, dich, jeden Einzelnen persönlich dabei einsetzen. Kann es etwas geben, das erfüllender ist und das mehr Sinn stiftet, als Teil dieses Auftrages zu sein? Kann es etwas geben, was erfüllender ist und mehr Sinn stiftet als das? Ich glaube nicht. Mich persönlich treibt genau das immer wieder an. Egal, ob das irgendwie hauptamtlich oder ehrenamtlich ist in meiner Arbeit, dieses Privileg, im Team Gottes spielen zu dürfen, ist groß. Und das Beste ist, das Team Gottes wird gewinnen. Das steht schon fest. Das ist das Privileg, das wir haben. Ich habe festgestellt, dass die Fußballmetapher irgendwie immer geht für eine Predigt. aber hier auch wirklich sehr gut. Wenn wir zum Beispiel sagen, ich spiele im Team Jesus, ne? Also ich bin Teil von Team Jesus, dann kann der Trainer halt kommen und sagen, okay, ich brauche dich heute im rechten Mittelfeld und dich brauche ich in der Innenverteidigung, hier Mittelsturm und links außen, ah ja, hier. Und wir können dann sagen, okay Trainer, es ist mir eine Ehre, ich nehme meinen Platz ein in deinem Reich, in deinem Team. Und wir dürfen freigesetzt werden davon, unsere eigenen kleinen Reiche zu bauen und mitzumachen beim großen Reich, beim Reich Gottes. Das ist Freiheit. In der Bibel findet man die Fußhafer überraschenderweise nicht, aber man findet ein anderes Bild, nämlich das Bild von der Familie Gottes. Und da sind ein paar Aspekte dabei, die passen auch sehr gut oder stimmen sehr gut mit so einem Teamgedanken überein. Es gibt ganz, ganz viel dazu in der Bibel, aber ein Vers haut mich immer wieder um, nämlich Römer 8, Vers 29. Und da steht: Denn sie, die er schon vorher im Blick hatte, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte, jetzt kommt's, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern sein. Der Erstgeborene unter vielen Geschwistern. Finde ich schwer vorstellbar, Jesus als der große Bruder und wir sind alles seine kleinen Geschwister und wir haben einen gemeinsamen Vater. Verrückte Vorstellung. Aber so ist es. Das ist Gottes Familie. Zu dieser Familie gehören wir in Christus. Wenn ihr schon mal im Ausland gewesen seid, habt ihr das vielleicht auch mal erlebt, dass man irgendwie in einem Gottesdienst ist, man trifft wildfremde Christen, redet mit denen, betet vielleicht sogar mit denen im Gottesdienst irgendwie zusammen und man spürt diese Verbindung. Man merkt, das ist nicht irgendein wildfremder Asiate, Afrikaner oder sonst was, sondern das ist ein Bruder, das ist eine Schwester. Das ist was Besonderes. Und dieses Erlebnis zu haben, ja, das ist wirklich Gottes Familie. Wir gehören zusammen, wir sind ein Leib. Das ist stark, das ist Team. Das ist so eine Verbindung. Und wenn nun ein Teil dieser Familie besonderen Bedarf hat, vielleicht sogar leidet oder Ressourcen braucht, Mitarbeiter, egal, dann darf uns das immer wieder motivieren, zu sagen, ja, weil wir Teil von dem großen Ganzen sind, geben wir uns da rein und machen mit bei dem, was Gott vielleicht bei dem Teil der Familie da am dem Ende der Welt irgendwie tut. Denn wir sind mehr als nur hier vor Ort. Wir gehören zur großen Familie, zu seinem Team. Und das Ermutigende, das Spannende und Schöne und das wirklich sehr, sehr Ermutigende ist, dass Gott uns gebrauchen möchte, obwohl er weiß, wer wir sind und wie wir so drauf sind. Er weiß, dass wir oft stolpern, er weiß, dass wir oft Fehler machen, dass wir fallen, aber trotzdem streckt Jesus die Hand aus und sagt, komm, folge mir nach, geh an meiner Hand, lass uns gemeinsam im Reich Gottes arbeiten. Du machst das nicht allein, wir machen das zusammen. Werde aktiver Teil von meiner Mission. Egal wo du bist, mach mit, mach bei dem großen Ganzen mit. Was ist das für eine Ehre? Was ist das für ein Privileg? Ich finde es gewaltig. Wenn wir nun sagen, ja, ich möchte mehr staunen über das, was Gott weltweit tut und ich möchte irgendwie noch bewusster mich einklinken in Gottes Reich, auch weltweit. Ich will da irgendwie aktiv noch mehr beteiligt sein. Was kann ich tun? Dann möchte ich dir etwas vorstellen, was vielleicht eine Antwortmöglichkeit sein könnte. Und zwar nur ganz grob. OMF hat die Six Ways mal rausgegeben, also 6 Wege, wie wir unseren Platz in Gottes weltweiter Mission einnehmen können. Also die Lampe ist Lernen, die Hände sind Beten, dann die Ampel Gehen, Senden ist der Globus, willkommen heißen, also auch zum Beispiel Asiaten hier zu Hause willkommen heißen, und die Flamme ist mobilisieren. Ich rede da jetzt nicht zu viel drüber, aber wir haben hinten auch noch so einen Flyer, wo man da nochmal sich genauer das angucken kann. Aber womit es meistens anfängt, womit es auch bei uns angefangen hat, ist das Informieren. Sich zu informieren und zu sehen, was tut Gott eigentlich weltweit? Was ist da eigentlich los? Was machen unsere Geschwister in Südamerika? Was machen unsere Geschwister in dem bestimmten Land in Afrika oder vielleicht eben auch in Vietnam? Meine Hoffnung, da wir ja diese Partnerschaft für Vietnam quasi eingegangen sind, ist, dass ihr auch euch so hinter Vietnam, hinter diesen Dienst in Vietnam stellen möchtet. Aber da die Infos zu haben und dann informiert zu beten und Fürbitte zu leisten, informierte Fürbitte, das hat Kraft. Und dann Gott zu fragen, Gott, was hast du für mich? Wo ist mein Platz jetzt hier in diesem Dienst? Und wenn Gott dann in das Herz hineinspricht, mit einem informierten Herzen, dass für die Sache irgendwie gewonnen wurde durch Gottes Geist, da zu beten, das ist das Fundament von Missionsarbeit. Das ist wertvoll. Und das wird Gott benutzen, um uns auch immer wieder zu zeigen, wie wir aktiv Teil von dem großen Ganzen sein können. Und dazu möchte ich euch sehr gerne ermutigen und einladen. Amen.